Mami and Actress.
Der Podcast über Eltern in der Medienwelt. Für alle Medienschaffende, die bald Eltern werden oder sind, aber auch für Eltern, die was Vernünftiges gelernt haben. Heute bei mir zu Gast ist das Schauspielerpaar Kathi Borg und Raphael Vogt. Die beiden sind sehr gut im Showbusiness unterwegs, haben aber auch privat jede Menge zu jonglieren mit Fernbeziehungen, Umzug, Renovierungsarbeiten und natürlich den üblichen Elterndingen. Diese Folge ist übrigens während des Corona-Lockdowns entstanden und weil ich selber Mami und Actress bin und jede Menge zu tun war, hat es eine Weile gedauert, sie zu bearbeiten. Viel Spaß beim Zuhören.
Wie war das bei euch, als ihr den positiven Schwangerschaftstest in den Händen gehalten habt?
Wie lange ist das jetzt her? Anderthalb Jahre? Nee, Quatsch, da ist er ja schon geboren. Also das ist jetzt, wir haben heute Dreijähriges.
Oh, Glückwunsch.
Das heißt, wir haben heute vor 3 Jahren haben wir uns das erste Mal gedatet auf Mallorca. Kathi hat da geshootet, ich habe da einen Kinofilm gedreht und das hat vorher mit den Dates, hat es nicht so richtig geklappt. Wir haben zwar geschrieben und uns irgendwann mal auf einer Party kennengelernt und dann hatten wir viel Kontakt miteinander über mehrere Monate und recht regelmäßig und intensiv, aber wir hatten uns halt vorher...
Du hast gebaggert, so richtig, richtig gegraben. Ein halbes Jahr lang.
Darüber sprechen wir im Anschluss.
Ich habe mich richtig erobern lassen, das war schön.
Ach schön. Wie kam das, Raphael? Also hattest du innerlich schon das Gefühl, dass das die Richtige sein könnte, die Mutter deiner Kinder?
Kathi übertreibt gerne, ja. Also gebaggert und gegraben habe ich nicht. Ich habe ihrer Tante eine Autogrammkarte geschickt, ja, und habe da was Nettes draufgeschrieben. Und die Tante war total aus dem Häuschen.
Alle haben mich gedrängt, der ist doch was. Und ich dachte, hallo, wollt ihr mich loswerden? Der wohnt in Berlin. Ich komme eigentlich hier aus Dortmund.
Raphael, du hast dann geschrieben, liebe Tante, anbei mein Autogramm. Als Gegenleistung möchte ich bitte die Nichte heiraten.
Genau.
So was Ähnliches.
Leite das mal in die Wege, genau. Ja, ich bin den Weg über die Tante gegangen. Das ist auch unüblich, aber ich dachte, ich probiere es mal so.
Also so eine Art arrangierte Beziehung dann über die Familie.
Genau. Ja, Kinder 2.0, der Weg über die Tante. Ja, nee, und dann, ich weiß nicht, es war halt so, ich bin ein paar Jahre älter als Kathi und für mich war auch klar, ich werde jetzt nicht nochmal, also wenn Familiengründung, dann jetzt bald, nicht in 10 Jahren, sonst überlege ich mir ein anderes Lebensmodell, was auch okay wäre, aber ich hätte schon Lust auf Familie und wenn ich jetzt in eine feste Partnerschaft gehe, würde ich vielleicht doch das auch zu gegebener Zeit mal ansprechen und sagen, wie sieht's aus? Könntest du dir das vorstellen? Familiengründung in den nächsten Jahren? Also jetzt muss man nicht sofort sein, aber und dann haben wir angefangen, darüber zu sprechen. Und das war auch klar, dass bei Kathi da jetzt nicht sofort eine Schranke vorgeht, sondern dass sie auch offen dafür war. Und ja, so haben wir uns dem positiven Test so langsam angenähert. Aber wir waren in der Fernbeziehung.
Also ihr saßt dann in Mallorca am Strand. Und du hast dann beim ersten Date gesagt, so Kathi, wie sieht's aus? Wann kommt das erste Kind?
Pistole auf der Brust, sagt ja oder nein.
Also die Bild hat betitelt, was haben die geschrieben?
Dass Ozean im Meer gezäumt wurde.
Ja, genau.
Im
also
Meer.
Ich habe das genauso erzählt wie jetzt. Wir hatten unser erstes Date auf Mallorca und dann, aber das hat ja nichts mit der Zeugung von Ozean zu tun. Entschuldigung, die klappert hier gerade so rum mit ihrem Löffel. Haben wir sowas aus Plastik auch?
Ja. Ich
beides aus Keramik.
Ja, ja, ja.
Die Bild hat betitelt, Ozean sei im Wasser gezeugt worden. Das stimmt natürlich nicht. Also wir saßen schon am Strand auf Mallorca. Aber die Zeugung kam dann etwas später. Und wir haben aber auch nicht beim ersten Date darüber gesprochen. Aber wir haben uns kennengelernt und sind eine Weile in einer Fernbeziehung gewesen. Und dann irgendwann mal war so die Frage, kommst du vielleicht nach Berlin nach dem Studium? Und dann haben wir auch irgendwann gesagt, naja, so mit Verhütung könnte man ja dann auch jetzt mal in Angriff nehmen, vielleicht das sein zu lassen. Und dann haben wir, ja, das beim zweiten Mal hinbekommen. aber es soll Leute geben und ich habe irgendwie so in Erinnerung, dass das bei dir auch so war, da geht es dann noch schneller. Bei euch ging es noch schneller, ne?
Genau, also bei uns ging eh alles relativ schnell. Wir hatten auch eine Fernbeziehung zwischen München und Köln und sind aber schon nach 3 Monaten zusammengezogen. Also ich bin nach 3 Monaten Beziehung schon von München nach Köln gezogen. Und der Grund war auch wirklich Christian. Also ich hätte nie vorher gedacht, dass ich mal für einen Mann in eine andere Stadt ziehe. Aber bei Christian, das ist dann einfach, ja, warum nicht, ne? Ich wollte es einfach wissen. Ich wollte diesen Test, wie läuft's, wenn wir zusammen wohnen, weil in meinem Inneren war schon eigentlich die Stimme so, Christian ist der Richtige, und generell, wie das alles abgelaufen war. Also wir haben uns bei einem Dreh kennengelernt im Schwarzwald. Christian war Kameramann und ich Schauspielerin, und es war wirklich, eigentlich war es Liebe auf den ersten Blick. Christian war der Produktionsfahrer für mich und ich bin immer in seinem Auto mitgefahren, und wir hatten teilweise ganz lange Strecken, so von 1,5 Stunden, und haben uns im Auto schon immer super unterhalten, so, und uns dadurch super kennengelernt. Und am letzten Drehtag hatte dann der Regisseur Geburtstag, und nach der Party sind wir dann zurückgefahren und an einem Maisfeld vorbeigefahren. Und Christian meinte so, komm, lass uns doch einfach mal im Maisfeld spazieren gehen. Und naja, ich habe mich da am Anfang noch ein bisschen zurückgehalten und meinte so, weil ich meine, in so einer sternklaren Nacht durchs Maisfeld mit einem fast noch fremden Kameramann spazieren gehen, weiß ich nicht. Aber ich dachte dann so, okay, gut, wir machen das mal, und sind dann ausgestiegen und haben uns dann tatsächlich geküsst im Maisfeld. Und während des Kusses ging in mir so ein Feuerwerk los, und ich dachte, okay, das ist der Vater meiner Kinder. Also es war wirklich so.
Das klingt ja schon fast nach einer Pilcher-Geschichte.
Wenn Rosamunde Pilcher Interesse hat an unserer Liebesgeschichte, verkaufe ich für teures Geld gerne, wie wir uns kennengelernt haben. Genau.
Wie ist es, ganz kurz, wie ist es zu dem positiven Test gekommen? Wir haben es also dann einmal probiert.
Ach, soll ich dir erklären? Wir hatten Sex.
Wir hatten Sex, genau, aber das weiß Anna auch. Aber dann hattest du diesen Test gemacht, und wir waren noch in der Fernbeziehung. Ich bin dazu gekommen. Und es war
eben also
mit dem Feld. Es hat also doch durchaus romantische Züge gehabt. Ich kam dahin und sagte, okay, eigentlich hatten wir so diesen Kalender, ne, wo klar war, okay, ich muss heute Abend auf jeden Fall wieder ran.
Genau, eigentlich habe ich dich in den Glauben gelassen. Ich bin gerade wieder in meinen super guten Tagen.
Empfängnisbereit.
Und, genau, und ich bin hier und ich erwarte
Startklein, wie auch immer.
Einen potenten Mann. So. Und ich habe das alles schön geschmückt zu Hause mit Kerzen, obwohl wir jetzt nicht unbedingt das kitschigste, romantischste Paar sind.
Und ich dachte auch, was will sie denn jetzt? Kerzen aufgestellt ist eigentlich nicht so typisch für uns gewesen.
Genau. Und ich habe eine Kamera aufgestellt, weil ich das Ganze festhalten wollte.
Die dumme mit dem Schwangerschaftstest, ne? Die, das wollte sie festhalten, muss man ganz kurz
sagen. Also es ging um deine Reaktion auf den bereits positiven Schwangerschaftstest.
Genau. So, also ich wollte ihn natürlich überraschen, hatte den Schwangerschaftstest sozusagen schön verpackt. Ich habe davon ein Foto gemacht, daraus dann eine Rubbellos erstellt und das in eine große Box gepackt, dass er das finden sollte. Und als er dann ankam, war er erstmal sehr verwirrt über die Kerzen und hat sich dann auch gesetzt. Ich habe mich erstmal gefreut, natürlich, dass wir uns wiedersehen. Er hat
alle Kerzen ausgemacht.
aber dummerweise hat er von uns zu diese Kamera direkt entdeckt. Und irgendwie war das doch sehr, sehr, sehr verstörend für ihn, dass ich das irgendwie festhalten wollte per Video. Und dann habe ich halt schnell umgeschwenkt und habe ihm direkt eigentlich das Geschenk gegeben. Habe gesagt, okay, dann gebe ich dir jetzt erst das Geschenk, bevor irgendwas anderes noch bei uns und zwischen uns passiert. Und dann hat er eben dieses Rubbellos gefunden.
Da habe ich gerubbelt anstatt sie. Genau. Und dann kam dann ein Bild von dem positiven Schwangerschaftstest.
Genau.
Das war natürlich dann selbsterklärend. Ja.
Aber Kathi, das hört sich ja eigentlich nach einem langen Vorlauf an. Du musstest dir diesen Plan machen, du musstest selber ein Rubbellos basteln. Wie lang war denn die Zeit zwischen deinem positiven Test und zwischen der Verkündigung gegenüber Raphael?
Also gefühlt 5000 Jahre, weil sein Partner diese euphorisch wundervoll größte Nachricht überhaupt zu überbringen, ist natürlich ganz, ganz groß in einem. Aber ich wollte es nicht einfach per Anruf oder so machen und habe dann überlegt, ich glaube, den allerersten Test habe ich Samstagabend gemacht. Dann habe ich Sonntag nochmal einen gemacht und Montag auch nochmal, weil einfach Samstag und Sonntag diese die, also teilweise waren die ungültig oder negativ oder es gab nur eine hauchzarte Linie, die ich als noch nie Schwangerschaftstest machende Frau nicht verstanden habe. Mhm. Und ich war so verunsichert und es war ja Wochenende, ich konnte also nichts Neues mehr kaufen. Also bin ich Montag nochmal los und habe mir dann einen richtig teuren Test gekauft, der das in Buchstaben drin stehen hatte, ob ich schwanger bin oder nicht. So richtig, ja. Und Montag war dann ganz klar mit dem neuen Schwangerschaftstest, ich bin schwanger. Und dann war natürlich, also mit dieser Antwort ist natürlich irgendwie in einem ganz, ganz viel los. Und ich habe mir einfach überlegt, das sollte für Raphael dementsprechend auch einfach eine schöne, große Sache werden, ihm das zu sagen und nicht einfach beiläufig per Telefon, wenn wir uns schon nicht sehen. Und dementsprechend war dann die Idee geboren, nachdem ich natürlich auch viel im Internet gesucht habe, so einen Rubbel loszumachen. Also irgendwie, dass er auch was effektiv dafür tun muss, das Ergebnis zu bekommen.
Wow. Boah, aber ihr müsst doch in dieser Zeit auch sowieso telefoniert haben. Und wie hast du denn so eine Riesendisziplin aufgebaut, es ihm nicht zu sagen? Also worüber habt ihr denn dann gesprochen?
So. Oh, ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass es unendlich schwer war. Und ich weiß es heute aus, also ich kann heute darüber echt nichts mehr sagen. Ich weiß nur, das war wirklich, wirklich schwer. Und ich habe es auch nur zwei meiner Freunde gesagt. Und das waren dann die einzigen, mit denen ich auch darüber reden konnte. Also es war unendlich schwer, weil ich natürlich so glücklich war. Und ich wusste ja auch, das ist so das absolute Wunschkind. Und ich wusste genau, der wird ausflippen. Aber
wow. Ja,
ich wollte die Überraschung nicht am Telefon. Also wenn wir dann getrennt sind und er sich dann, also ne, das fände ich ganz, ganz schlimm. Ich wollte dabei sein und ich wollte ihn dann umarmen können. Und deswegen habe ich halt gewartet.
Wie ist denn die Auswertung bei euch, Anne?
Ja, bei uns war das so, ich hatte vor einigen Jahren eine Operation im Unterleib und die Ärzte haben mir gesagt, dass es sehr schwer wird mit Kindern. Also die Ärzte meinten, es kann sein, dass ich gar keine Kinder bekommen kann. Wenn überhaupt, wäre das nur vor 30 möglich und dann ist die Chance auch nur bei 15%. Also war bei uns gar nicht so klar, ob es überhaupt klappt. Und ich habe Christian eigentlich schon relativ am Anfang der Beziehung gesagt, wie das eben ist, weil ich diese Ehrlichkeit wichtig fand. Mir war das total wichtig, da die Karten auf den Tisch zu legen, dass ich eben entweder ihm keine Kinder schenken kann oder dass es eben relativ bald passieren muss. Deshalb haben wir auch schon nach einem halben Jahr Beziehung angefangen, dieses Kind zu planen, aber haben uns schon auf mehrere Monate oder Jahre eingestellt und haben deshalb einen riesengroßen Pack mit ganz billigen Schwangerschaftstests online bestellt, weil wir dachten, dass wir ganz, ganz viele von diesen Tests machen müssen. Dann allerdings war der erste Versuch schon erfolgreich und wir haben dann mehrere Tests gemacht von diesen billigen und haben aber an der Glaubhaftigkeit sehr gezweifelt, weil das bei uns auch natürlich so war. Die zweite Linie war so ein bisschen verschwommen und ist es ein zweiter Strich, ist es kein zweiter Strich oder ist es irgendwie ein Fehler, weil diese Tests so billig waren, dann haben wir auch einen teuren gekauft und es erst dann wirklich realisiert, dass ich schwanger bin.
Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber Kathi hat ja dann auch relativ kurz vorher erst aufgehört zu verhüten und man hat so, oder ich habe so im Ohr, dass das möglicherweise dann auch erstmal ein Jahr dauert, Hormonumstellung und all das, also wenn man soll sich dann nicht verrückt machen. Es kann einfach dann dauern, dass es dann halt sofort klappt. Aber habt ihr denn Pläne schon? Du hast ja jetzt ganz viele Schwangerschaftstests zu Hause. Macht ihr schon wieder neue Schwangerschaftstests? Oder?
Nee.
Erstmal nicht?
Erstmal nicht.
Bei mir hatte sich das komischerweise leicht verändert, als ich abgestillt hatte. Weil ich wollte in meiner Stillzeit auch unbedingt direkt noch ein zweites. Und als ich dann abgestillt hatte und scheinbar sich meine Hormone wieder umgestellt haben, da habe ich dann auch gesagt, ach ja, erstmal auch okay, den Fokus auf eins zu haben.
Das könnte echt sein, ne, dass man durch diese Hormone so verklärt und auf Familienplanung gepolt ist. Ist ja auch biologisch klug eigentlich.
Ja, auf jeden Fall weiß man jetzt, dass Hormone wirklich unfassbar groß sind für einen. So,
ne, das stimmt.
Die machen.
Ja, Hormone sind total persönlichkeitsverändernd auch.
Ja.
Total.
Und man, ehrlich gesagt, man sieht es auch. Anna, als ich dich, glaube ich, auf der Berlinale gesehen habe, hast du irgendwie sowas ausgeschaltet. Du musst ja dann damals auch schon schwanger gewesen sein,
richtig? Ich war da schon schwanger.
Wenn ich so recht entsinne, kann ich mich irgendwie erinnern, dass du da irgendwie was ausgestrahlt hast. So eine,
den Pregnancy Glow.
Also irgend so ein Geheimnis, ja?
Ja.
Das ist, was ja viele Schauspieler versuchen herzustellen, aber dann, was vielleicht aber auch nicht funktioniert. Aber da, also man hat dir angemerkt, da ist irgendwie was. So.
Das war echt so. Also ich hatte ein paar Tage vielleicht vor der Berlinale den Schwangerschaftstest gemacht. Und ich hätte es am liebsten in die Welt hinaus gebrüllt, dass ich schwanger bin, weil das so eine tolle Nachricht einfach war. Und habe dann es aber doch verheimlicht und habe dann aus Weißweingläsern Leitungswasser getrunken, damit es wirklich niemand mitbekommt. Genau.
Und habt ihr denn... Habt ihr denn die 3 Monate abgewartet, um sozusagen der Familie zu erzählen, und habt ihr es vorher schon kommuniziert, Freunde, Familie?
Wir haben nicht die 3 Monate abgewartet, sondern haben das eigentlich schon wenige Tage nach dem Test so dem engsten Kreis erzählt, weil wir dachten, wenn irgendwas passiert und die Schwangerschaft nicht bestehen bleibt, dann würde ich auch gerne quasi aufgefangen werden von Menschen, die es schon wissen. Also ich wollte gerne mit meiner Familie zusammen diesen Weg gehen und mit engsten Freunden, sodass, falls was passiert, man dann halt einfach auch die Unterstützung hat und nicht mit diesem schlimmen Geheimnis dann auch noch leben muss. Wisst ihr, wie ich es meine?
Ja.
Genau. Ja, wir haben also in den ersten 3 Monaten das schon dem engsten Kreis erzählt, aber bis ich die Schwangerschaft wirklich öffentlich gemacht habe, sind noch mehr Monate ins Land gegangen, weil ich habe tatsächlich erst, als ich im 7. Monat war, meine Schwangerschaft auf Instagram verkündet.
Ich weiß gar nicht, wann haben wir es denn öffentlich gemacht?
Ich glaube, 26. Schwangerschaftswoche.
Auch relativ spät, in der Mitte, das ist doch die Schwangerschaft.
Auch recht spät, genau.
Ja, also, ja, stimmt.
Ich glaube, wir waren auch 5. Monat.
Ja, im 5. Monat hast du es ja deiner Familie erst mitgeteilt, offiziell. Im April, zu deinem Geburtstag.
Da war ich in der 10. Woche, mein Schatz.
Ach so, ja, stimmt, ja. Ja, klar, Blödsinn. Okay. Ja, gerade ein Rechnungsknicker im Kopf, gestimmt, ja.
Und ihr habt relativ lange gewartet und habt ihr euch Gedanken darüber gemacht, wie die Presse darauf reagieren würde? Oder habt ihr auch deshalb so lange gewartet?
Ja, na, ehrlich gesagt, uns wurde so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt, weil ich bin immer mit zu den Voruntersuchungen gegangen zum Frauenarzt. Und da muss irgendjemand im Wartezimmer gesessen haben oder so, der, entweder ist ein Tipp gegeben worden oder es war jemand von der Presse da. Auf jeden Fall hat meine damalige Presseagentin, die auch immer noch meine Presseagentin ist, aber die hat damals mich angerufen, also du, es gab hier eine Anfrage von irgendeinem Blatt, die hätten euch gesehen und die würden gerne sagen, die würden gerne schreiben, dass ihr schwanger seid, dass deine Freundin schwanger ist und ob wir uns dazu äußern wollen. Da habe ich gesagt, naja, also ich möchte mich eigentlich nicht dazu äußern. Das wäre jetzt auch unfreiwillig. Mhm. Aber dann hieß es ja, sie machen es trotzdem. Also wenn wir nichts dazu sagen, machen sie es trotzdem. Und wir hätten jetzt, das ist dieser Klassiker, ne? Wir hätten trotzdem die Möglichkeit natürlich vorher, das dann so ein bisschen kontrolliert, uns auch dazu zu äußern. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, nee, dann machen wir es lieber anders. Dann reden wir lieber mit jemandem, den wir kennen und wo wir sozusagen auch ein bisschen Gestaltungsspielraum haben und das so schnell wie möglich und entkräftigen das sozusagen ein bisschen, dass es an der falschen Stelle rauskommt oder mit irgendwelchen Fehlinformationen oder also deswegen, also ehrlich gesagt, von meiner Seite aus hätte es die Öffentlichkeit gar nicht unbedingt gebraucht. Aber so wurden wir so ein bisschen dazu gezwungen, das dann halt dann doch irgendwie zu kommunizieren. So lief es bei uns. Und dann haben wir halt, am Ende haben wir dann das mit der Bunten gemacht, haben dann bei der Bunten einen Artikel gehabt mit Fotos, die wir eben auch mitgestalten konnten, wo wir gesagt haben, damit fühlen wir uns wohl. Und so ist es dann halt rausgekommen. Ich habe auch gedreht, als Ocean kam währenddessen. Und ich glaube, das hätte sich wahrscheinlich in der Zeit schlecht verbergen lassen.
Durch die Augenringe?
Die habe ich immer, aber die sind ein bisschen tiefer geworden.
Ach so.
Ich weiß gar nicht, also hätten wir
also ich hatte den Drang natürlich, so wie du das auch vorhin sagtest, das in die Welt hinauszuschreien. Ne? Ich war so unendlich stolz, der Bauch, der wuchs und es war so Wahnsinn. dieses Leben zu spüren und diese Glücksgefühl zu haben. Und ich hätte es am liebsten natürlich allen gezeigt und gesagt. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich hatte ja auch da schon tatsächlich in der Schwangerschaft meinen Instagram-Account eröffnet, aber noch anonym. Und da war dann auch immer die Frage, ne? Also würde ich da jemals einmal sagen, hallo, wer bin ich denn hier wirklich? Hm. Aber das hat sich dann ja auch relativiert durch den Artikel natürlich, klar. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir und wann wir hätten dazu was gesagt in der Öffentlichkeit. Weil es muss es ja auch im Endeffekt nicht wirklich, also dass man da in der Pressestellung...
Nee, wir hatten uns darüber keine Gedanken gemacht und wir waren uns darüber einig, eigentlich, dass wir daraus keinen direkten Profit schlagen wollen. Also wir wollen daraus kein Geld machen, wir wollen das nicht vermarkten. Und wir waren auch überhaupt nicht auf der Suche nach irgendeinem, sag ich mal, finanziellen Deal oder so. Das war für uns nicht überhaupt nicht gewollt und auch nicht interessant. Und daher war es uns eigentlich relativ egal, aber es war schon so, dass wir uns gedacht haben, ach, man möchte das Glück vielleicht auch so ein bisschen teilen. Also dass man das so mitteilt, wie du es auch vorhin gesagt hattest, es gibt irgendwie sowas, was man das Gefühl hat, so, man möchte es gerne sagen und so, dass man einfach wahnsinnig glücklich ist. Und das ist was, wo wir, glaube ich, wahrscheinlich irgendwann mal dann doch drüber gesprochen hätten. Oder man merkt es einfach auch, ne? Also jetzt auch in meinem Dreh, die Kollegen wussten es ja eh und als es dann passierte, es war halt dann schon irgendwie auch was man irgendwie teilen möchte und dann fragen einen natürlich auch alle und also das dann jetzt irgendwie vor der Öffentlichkeit zu verheimlichen, wäre gar nicht möglich gewesen zu der Zeit.
Ja, aber ihr haltet ja auch Ocean insofern von der Öffentlichkeit zurück, dass ihr sie ja nie zeigt, also dass ihr immer das Gesicht irgendwie ein bisschen verdeckt, ne?
Ja, ja, ist richtig. Wie macht ihr das?
Wir machen das genauso.
Ja.
Wir haben darüber auch lange nachgedacht. Also es ist keine leichte Sache, muss ich sagen. Ja. Weil heutzutage gehören Social Media so zum Leben dazu. Ja. Und natürlich möchte man sein Glück teilen, ne? Wenn das Baby das erste Mal Brei isst oder das erste Mal robbt. Aber es ist so, was so die Persönlichkeitsrechte betrifft, es ist echt, man sollte das schon sehr reflektieren als Eltern, finde ich.
Ja, ja. Und ich, also ganz ehrlich, ich bin in manchen Dingen auch so jemand, der gerne an so Sicherheit denkt und man darf es einfach nicht komplett wegreden. Das ist ja auch ein Sicherheitsfaktor. Ne? Also es ist irgendwie am Ende das Kind wiedererkennbar machen. Also ich meine, klar, wenn man wirklich will, könnte man vielleicht auf Kleidung achten oder so, aber also wir haben immer gesagt, wir halten das so ein bisschen offen. Vielleicht machen wir es auch irgendwann mal nochmal anders, aber im Moment gehen wir so auf jeden Fall auf Nummer sicher. Ja. Und machen es immer so, dass man sie vielleicht mal im Halbprofil sieht oder im Viertelprofil, aber jetzt mehr eigentlich nicht. Und wenn man so andere sieht, die mit Kindern ihre Accounts gestalten, die laufen natürlich besser, wenn man die Kinder mit vor die Kamera nimmt. Ne? Das stimmt. Klar, dann ist natürlich ist eine ganz andere Nummer. Aber dass es nicht gemacht werden muss, sieht man wiederum an anderen Beispielen. Es gibt genug, die da also auch, sag ich mal, gute Inhalte schaffen und interessante Inhalte schaffen, auch bezogen auf dieses Eltern, Mama, Papa, Familiendasein mit einem Kind, das man nicht wirklich frontal sieht.
Genau. Ja, das Frontal, das ist ein gutes Stichwort, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man die Augen sieht, dann kann man so in die Seele hineinschauen. Und da möchte ich einfach, dass mein Kind es selber entscheidet. Und was ich mir auch immer denke ist, was ist, wenn Malia in 30 Jahren Bundeskanzlerin wird von der BRD und dann im Internet ihr Gesicht total brei verschmiert kursiert und sie dann vielleicht als Bundeskanzlerin nicht mehr ganz so ernst genommen wird von der Bevölkerung.
Das ist wirklich mal ein sehr greifbares Beispiel.
Das
ist schön.
So wirklich ein gutes Beispiel. Ja. Ja, das ist wohl, da ist wohl was dran. Und ich meine, am Ende, es ist einmal im Internet, kriegst du es so schnell auch nicht wieder raus. Das ist tatsächlich so. Kathi hat mal so ein Fotoshooting gemacht und da ist am Ende ist das irgendwie so ein bisschen kaschiert als Stock-Fotoshooting irgendwie vermarktet worden. Da sieht man Kathi ganz oft auf irgendwelchen Werbung, ja. Und das ist aber eigentlich, haben die Leute sich das einfach nur aus so einer Stock-Fotografie-Datenbank runtergeladen und du kannst gar nichts dagegen machen. Das ist echt fies. Also Einmal drin, kriegst du gar nicht mehr raus.
Boah, das stimmt. Ich habe auch als Studentin nebenbei als Model gearbeitet. Also habe mir so das Studium finanziert und hatte mal so ein Stock-Shooting. Das war also mit Business-Outfit und sowas. Und dann kam dieses Foto in einem Satire-Magazin und das wurde relativ stark gestreut, weil Jan Böhmermann hatte ein Foto genau von dieser Seite auf Twitter gepostet, wo ich eben zu sehen war. Und das war in dieser Zeit, wo in Köln es an Silvester diese Belästigungen gab. Ja, und dieses Satire-Magazin hat mich dann ganz groß auf einer Doppelseite gehabt und dann irgendwie dazu geschrieben, so erfinden sie Vergewaltigungen. Und der Ausdruck war sozusagen, ja, die Frauen sitzen zusammen und im Business-Outfit im Büro und planen da akribisch ihre Vergewaltigungsgeschichten, die natürlich nicht wahr sind. Und das hat so viel Negativpresse bekommen. Und da habe ich so viele Nachrichten auch bekommen von Leuten, die geschrieben haben, ich hätte nie gedacht, dass du dich für sowas hergibst und dass du für so eine schlimme Botschaft gegen Geld da dich verkaufst, obwohl ich da ja gar keinen Einfluss drauf hatte. Und das Blöde war halt, dass Jan Böhmermann das getwittert hat und dadurch so voll durch die Decke ging.
Das ist richtig mies,
Ich würde sowas auch nie wieder machen, weil wer weiß, mit diesen Fotos kann man ja im Prinzip alles dann anstellen.
Ja, komplett, ne? Das ist wirklich,
ja, also, wenn man sich überlegt, was mit Kinderfotos auch teilweise passiert, da gibt es ja auch noch ganz, ganz viel fiesere Sachen. Ne? Also darüber möchte man so präzise jetzt gar nicht nachdenken, aber man muss natürlich als Eltern wissen, dass da auch wirklich ganz viel, pauschal gesagt, jetzt Mist mit passieren kann. Und deswegen, also ja, wir halten es im Moment für besser und ja, also wir verurteilen aber auch keinen, der es nicht macht, sagen wir es mal so. Es muss halt jeder am Ende für sich selbst entscheiden, wie so viele Dinge in der Erziehung oder in der so im Alltag als Familie.
Ich finde halt immer so schwierig, dass gerade so beim Thema Erziehung, Beikost, Einführung, also egal was so das ganze Großwerden betrifft, dass jeder plötzlich meint, seinen Senf überhaupt dabei, also reingeben zu können, sich einmischen zu können oder zu dürfen und sagen zu können, er sei jetzt der Experte und man macht es so und so. Das kriege ich natürlich jetzt als Mutter immer, immer wieder mit. Und damit hat man, glaube ich, immer zu kämpfen, egal worum es geht, ob Windeln, Stoffwindeln,
abhalten, windelfrei,
Ernährung, wie auch immer, stillen, nicht stillen. Also jeder meint da, es ist total legitim, sich einmischen zu dürfen. Und einem sagen zu müssen, was richtig ist und was falsch ist. Und das finde ich ist unfassbar schwierig. Man versucht sowieso, ich glaube, jede Mutter versucht doch mit bestem Wissen und Gewissen zu agieren für sein Kind. Von daher, Tipps sind immer toll, aber
jedes Kind ist ja auch individuell anders. Ja, und am Ende gibt es viele Wege, wie man es gestalten kann. Und es gibt nicht den einen richtigen, aber es hat jeder so ein bisschen das Gefühl, ich bin ja auch zum Experten geworden, weil ich habe ja auch selber ein Kind und vielleicht ein Kind, das schon älter ist und so, das ist schon durch. Und dann kann ich ja meine Erfahrung weitergeben, dann muss das auch so gemacht werden. Also bei manchen ist es so.
Ja. Ja, man ist immer Experte für sein eigenes Kind. Das stimmt. Ja, man studiert ja sein Kind und man hat so eine innige Verbindung und ist jeden Tag mit diesem Kind zusammen und weiß dann in dem Moment, was das Beste für dieses Kind ist. Aber das gilt ja nicht für andere.
Ganz genau.
Andere Kinder sind andere Kinder. Und das Witzige ist auch, wie das so von Generation zu Generation abweicht, weil wir haben uns Babyfotos angeschaut von meinem Mann und ich habe mich gewundert, dass der, als er wirklich noch augenscheinlich sehr klein war, schon Beikost bekommen hat. Und dann hat die Mutter meines Mannes gesagt, ja, früher war das so. Wir haben ab 2 Monaten haben wir den Beikost gegeben. Da haben wir angefangen mit Süßem, also haben am Anfang Apfelmus gegeben und das dann gesteigert bis hin zu herzhaft. Und das sind so 2 Sachen, die jetzt völlig anders sind, weil jetzt fängt man frühestens mit 4 Monaten an und jetzt sagt man, um Gottes Willen nicht mit Süß anfangen, weil sonst essen die Kinder nur noch süß. Jetzt muss man quasi mit Gemüse anfangen, wo ich mir aber auch denke, es ist auch unterschiedlich. Also es kommt ja drauf an, ob man jetzt in jedes herzhafte Essen Weintrauben mitpüriert, damit das Kind irgendeinen süßen Geschmack hat. Oder ob man ihr einfach manchmal was Süßes gibt zum Kosten, also manchmal eine Banane gibt oder manchmal eben was Herzhaftes. So. Ja. Aber das sind halt auch so Sachen, die vor 30 Jahren noch völlig anders waren und die vielleicht auch in 30 Jahren wieder anders sein werden.
Genau, und ein anderes Beispiel ist ja auch das Thema Schlafen. Als wir gemerkt haben, dass jetzt gesagt wird, die dürfen in dem Sinne ja so auf dem Bauch jetzt nicht schlafen nachts und so, wenn man dann wiederum die ganzen Hebammen fragt, die haben auch gesagt, das ändert sich von Dekade zu Dekade zu 100%. Also weil einmal sagt man ja auf dem Rücken, dann auf dem Bauch und es gibt irgendwie alle 10 Jahre dann wieder eine neue Aussage, was man nicht mehr darf oder was man unterlassen muss. Oder
wir haben halt auch
anfangs natürlich alles so gemacht, wie es uns gesagt wird, aber ich glaube, man lernt dann ja auch ganz schnell sein Kind kennen und entscheidet dann, wie man sich damit wohlfühlt.
Genau. Ich erinnere mich daran, als meine Oma das erste Mal nach der Geburt zu Besuch war und wir sind dann rausgegangen mit dem Kinderwagen. Malia hat auf dem Rücken im Kinderwagen geschlafen und meine Oma meinte, du musst den Kopf drehen. Und ich so, hä? Und meine Oma, ja, du musst immer alle paar Minuten den Kopf nach rechts und nach links drehen, weil sonst kriegt die einen Plattkopf.
Solche Sachen halt, ja.
Und davon hörte heutzutage niemand mehr was. Und da meinte sie, nee, früher, auch nachts, haben die regelmäßig den Kopf nach rechts und nach links gedreht, damit quasi diese Druckstelle immer ausgeglichen ist.
Ja, so ist es, ne? Also, ja. Ich habe auch diverse Tipps bekommen von anderen Generationen, aber das ist dann halt wirklich einfach zu der Zeit ganz anders gelaufen noch.
Genau. Ja, gut, aber zurück zu Mommy and Actress. Wir haben jetzt sehr viel allgemein über Kinder gesprochen. Aber was mich noch interessieren würde, ihr arbeitet ja auch beide in den Medien. Was habt ihr denn da so für Tipps für frisch gebackene Eltern, wie man das so organisieren kann?
Also wir haben mal in dein, ich glaube, Folge 2 war es, reingehört. Ich glaube, da bist du eine Alles, was zählt, Kollegin.
Genau.
Im Gespräch und das war zum Beispiel eine Sache, die hat dann sehr, sehr positiv davon erzählt, wie das für sie so funktioniert, rein logistisch. Das hätte zum Beispiel bei uns nicht funktioniert, weil Kathi hat nicht einfach so stillen können, hat also lange versucht. Wir haben es wirklich mit vielen verschiedenen, wir hatten Stillberatung und
Osteopathen
und irgendwie alle möglichen Tricks und Sachen angewendet und das hat einfach nicht funktioniert. Es war ein Wahnsinnsaufwand und am Ende führte dann der Weg halt dann zu dieser Milchpumpe und wenn man sich überlegt, wie oft man dann abpumpen muss und kühlen muss und dann die Art und Weise der Zufütterung und so weiter, das hätte jetzt ehrlich gesagt mit parallel drehen, also wenn Kathi jetzt in der Zeit gedreht hätte, hätte das nicht funktionieren können, auch wenn ich dabei gewesen wäre. Das wäre rein logistisch sehr, sehr schwer geworden.
Natürlich wäre das alles gegangen, aber ich glaube, da hatte ich dann auch einfach den Fokus anders. Also ich war damit wirklich beschäftigt, alles, also ich habe sie noch angelegt, ich habe abgepumpt und in diesem 2,5-Stunden-Intervall, also ich hatte einen komplett anderen Fokus. Für mich war es total in Ordnung zu sagen, ich stelle das jetzt zurück und hatte da gar nicht den Fokus. Ich glaube, hätten wir irgendwelche Projekte, die ich hätte unbedingt machen wollen, dann hätten wir wahrscheinlich nochmal anders darüber gedacht oder irgendeine Lösung gefunden, aber so brauchten wir keine. Und ja, also ich glaube, es wäre schwer gewesen, man hätte irgendwie nicht
gekriegt, aber das Abpumpen ist ja auch extrem zeitaufwendig, ne? Also es hört sich immer so leicht an, ach, pump doch einfach ab, aber man sitzt da ja wirklich eine halbe Stunde mit dieser Pumpe, weil als Malia am Anfang im Kinderkrankenhaus war und ich noch in einem anderen Krankenhaus nach der Geburt, habe ich auch abgepumpt und Christian hat die ersten Tage ihr immer die Milch gebracht und hat ihr die Flasche gegeben. Und das ist auch was, weshalb ich sage, stillen ist Liebe, aber Flasche geben ist auch Liebe und abpumpen ist auch Liebe. Das darf man auf keinen Fall vergessen. Und dieses Abpumpen ist so zeitaufwendig. Und dann immer die Schalen festzuhalten, dass ja keine Milch irgendwie unten rausläuft. Also ich verstehe dich da sehr gut, weil es ist vom Zeitaufwand, es ist meiner Meinung nach doppelt so krass wie beim Stillen, weil du hast ja sowohl das Abpumpen als auch dann das Füttern, was ja auch seine Zeit braucht.
Und noch das Auskochen und ich habe Ostern trotzdem noch angelegt, weil ich natürlich nicht diese Saugverwirrung haben wollte und so weiter. Also das waren so die ersten 3 Monate, muss ich gestehen, waren, also ich fand die jetzt in der Retrospektive, kann ich sagen, das war schon sehr aufreibend. Also
ja, du hast auch also von meiner Seite aus nicht so viel Unterstützung bekommen können, wie ich sie gerne ihr gebracht hätte. Weil ehrlich gesagt, ich hab super intensiv gedreht die Zeit. Das war alles auch ein bisschen anders gedacht. Eigentlich war es so angedacht, dass ich dann auch die Geburt herum etwas mehr Zeit bekomme von der Produktion. Und die Produktion hatte aber Schwierigkeiten. Und ich war also so eingespannt wie selten vorher. wir hatten irre lange Arbeitstage und nach den langen Arbeitstagen hatte ich dann auch immer sehr viel vorzubereiten, noch für den nächsten Tag. Ja. Also ich war natürlich dann auch froh, dann auch mal zu Hause zu sein und auch was machen zu können. Aber es war halt klar, also Kathi hat dann natürlich viel Zeit dann auch mit sich und Ossian hier alleine zu bewältigen und ohne Familie. Meine Familie fiel größtenteils weg wegen Immobilität und ihre Familie war ja nicht hier vor Ort und so. Das, also ehrlich gesagt, wir können darüber nicht ganz so positiv berichten, wie die alles was zählt, Kollegin, die das ja alles so geführt mit Links gehandhabt hat. Das hat bei uns nicht ganz so funktioniert. Also wir mussten schon ganz schön rotieren. Ich habe irgendwie, was doch dazu kam, wir hatten irgendwie die Idee, dass wir jetzt die Wohnung hier auch kernsanieren, in der Zeit, wo Kathi schon schwanger war. Mhm. Dann kam dieser wahnsinnig zeitintensive Job dazu und wir sind sozusagen seitdem und immer noch so ein Stück weit auch auf der Baustelle. Also manche Leute sagen mal renovieren, aber wir renovieren halt nicht. Ich habe wirklich komplett alles auf links gedreht. Also alle Leitungen neu, Elektro, Sanitär, alle Fenster, alle Türen, alle Böden, alle Wände, alle Decken, Wände versetzt und so weiter. Also es ist sozusagen wirklich Kernsanieren, ist eine ganz andere Nummer und vor allem das Schlimmste ist bewohnt. Also das heißt, das ist nochmal so ein riesen Parallelprojekt gewesen dazu.
Ja, krass.
Also drehen mit Kind, da würden wir sagen so, ja und so, aber dann bauen mit Kind, okay, dazu könnten wir auch noch einiges erzählen.
Wow. Ja, vor allem, wenn das Kind dann mobil wird und anfängt rumzukrabbeln, rumzurobben, dann muss man ja also auf jeden Nagel und jedes Kabel irgendwie aufpassen.
Oh. Ja, das stimmt. Also das ist, da mussten wir mal sozusagen kleine Tabuzonen einrichten, weil sonst hätte ich ja auch gar nicht richtig bauen können.
Ja.
Also es ging auch relativ schnell, dass sie jetzt, also wenn sie sich mal was im Mund steckt, dann gibt sie es dann auch wieder raus, wenn wir es ihr sagen. Aber klar, also wir passen natürlich auf, was so rumliegt. Aber es ist also, ja, ich weiß nicht, und Kathi hat auch gedreht in der Zwischenzeit, aber dann war es halt so, dass ich einfach die Kleine behalten habe. Das war dann auch nach dieser ganzen Stillzeit, weil, wie gesagt, in dieser Zeit hätten wir das nicht hingekriegt, dass Kathi dreht mit ihr zusammen. Aber danach habe ich dann einfach Ossian behalten und Kathi ist dann halt mal weggefahren und hat gedreht. Funktioniert also aber eigentlich ganz gut. Ja. Ja.
Anders haben wir das nicht gemacht bisher.
Ja, das heißt, dass aber auch einer immer verzichten musste, also dass ihr nicht hättet zwei Projekte gleichzeitig machen können.
Nee, das geht auch nach wie vor eigentlich nicht so wirklich. Mhm. Also in jetziger Situation sowieso schwierig, also genau, weil jetzt fällt ja die Kita weg, das heißt, wir müssen sowieso aufteilen, wer sie hat. Also wir haben eigentlich, wir haben keine familiäre Unterstützung, das heißt, wir müssen das wirklich alleine wuppen. Und mein Gott, ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gleich ein Taschentuch raushole, wir sind nicht die Einzigen, die es so geht. Und ich muss aber sagen, an dieser Stelle wirklich meine Hochachtung vor den Alleinerziehenden.
Oh ja.
Und von denen, also da muss ich sagen, nachdem wir das erlebt haben, kann ich nur sagen, man weiß dann erst, was das bedeuten muss alleine. Und da muss man wahrscheinlich von dem, was man so an Vorstellungskraft hat, nochmal 20% draufschippen, weil dann doch immer wieder Situationen auch entstehen werden, die wahrscheinlich dann noch krasser sind, als man sich das so vorstellen kann. Aber allein schon so zu zweit, also jetzt zu Corona-Zeiten, Kathi arbeitet jetzt für so ein Mama-Netzwerk, für die Mommunity, das ist so eine App. Also auch Medien, aber ein bisschen in einem anderen Bereich und kann im Homeoffice arbeiten. Was bedeutet natürlich, die Zeit, wo sie im Homeoffice arbeitet, habe ich die Kleine komplett wegen dem Ausfall der Kitas und dann bleiben am Nachmittag so ein paar Stunden für mich, wo ich meine Arbeit machen kann und gut, das teilen wir das auch so ein bisschen so auf, dass ich dann auch mal zu normalen Geschäftszeiten was machen kann oder ich gehe halt jetzt auch mal ins Synchron, jetzt wenn es wieder geht oder mach mal eine Sprachberatung von zu Hause. Aber es ist genauso, wie du sagst, wir müssen das hart aufteilen, weil parallel arbeiten können wir nicht. Das hat noch nicht geklappt. Geht das bei euch? Ist das möglich? Also habt ihr da Möglichkeiten geschafft?
Wir teilen uns das auch genauso wie ihr auf. Jetzt durch die Corona-Krise ist es auch so, dass ich wieder weitaus mehr für unsere Firma arbeite, als ich das je gedacht hätte zum jetzigen Zeitpunkt. Weil Madia ist jetzt ein halbes Jahr alt. Eigentlich wollte ich weniger arbeiten. Und jetzt geht's aber einfach nicht anders. Wir mussten einfach nach Möglichkeiten suchen, wie wir als Firma weiter funktionieren. Und wir brauchten dafür einfach auch, also es ist ja auch meine eigene Firma mit, ne? Das heißt, es ist auch mit meinem Baby, es ist mit meiner Existenz. Und deshalb arbeite ich sehr viel. Und es ist aber wirklich so, dass dann, wenn ich mich auf die Arbeit konzentriere und am Laptop ein Drehbuch schreibe oder Kundenkontakt habe oder was weiß ich, dass dann Christian auch da ist und auch auf die Kleine aufpasst. Oder wie jetzt, wenn ich den Podcast aufnehme, ist Christian gerade mit der Kleinen. Wenn Christian nicht da ist beim Podcast aufnehmen, dann stille ich sie meistens während der Aufnahme, damit da auch alle Beteiligten zufrieden sind. Aber bei uns ist das wirklich genauso wie bei euch. Auch bei den Drehs. Ich hatte jetzt 4 Drehs seit der Geburt von Malea, also 4 Drehtage. Und da war Christian auch mit. Aber das bedeutet natürlich auch, dass Christian als Selbstständiger dann an diesem Tag, wo er mitkommt, kein Geld verdient. Ne? Das ist ja ganz klar. Das heißt dann, dass er für diesen Tag den Job absagen muss, damit ich quasi mein Projekt verwirklichen kann. Aber ich finde, klar ist es dann, bedeutet das Verzicht, allein finanziell, aber ich finde es eigentlich für das Kind ein guter Weg, dass dann entweder Mama oder Papa da ist.
Genau, wir haben auch gedacht, die logische Konsequenz wäre natürlich, man holt sich für die Zeit dann jemanden, der aufpasst. Bei uns ist es jetzt aber nicht möglich, irgendwie Familie zu nehmen in dem Sinne. Das heißt, es müsste jemand externes Fremdes sein und auch dann so jemanden zu finden, der dann wirklich eine Beziehung zum Kind hat, dem wir so sehr vertrauen, das bedarf ja auch Zeit und würde auch bedeuten, dass man natürlich in dem Sinne ja auch finanziell wieder was abgeben müsste. Also im Endeffekt, ob jetzt der eine auf seine Arbeitszeit sozusagen verzichtet und das Kind übernimmt oder ob man jemanden extern dazu holt, das ist natürlich dann auch irgendwie wieder die Frage. Ja. Ne? Was hat dann
Kati, Momunity, wo du arbeitest, habe ich das jetzt gerade richtig ausgesprochen? Momunity, das ist doch, ist doch ein Mama-Netzwerk. Ne? Da kann man doch als Mama andere Mamas kennenlernen, wie ich das verstanden habe. Ne?
Genau, im Endeffekt kann man sich das vorstellen, dass es einfach ein komplett neues soziales Netzwerk ist, nur für Mütter, um sich dort auszutauschen. Also es ist ein bisschen spezifischer als vielleicht einfach nur so eine schnöde Facebook-Gruppe. Es ist aber auch in dem Sinne so groß und speziell so ein bisschen auch, dass man sich und seinen Alltag zeigen kann, so vielleicht wie Instagram oder sowas. Und man kann natürlich auch persönlich Mama-Freundschaften hegen und da pflegen, wie vielleicht auch so ganz intim wie per WhatsApp. Also es ist so ein bisschen so alles zusammen. Schön ist einfach, dass das auch so lokal ausgerichtet ist. Das heißt wirklich, wenn man, wie ich jetzt, ganz neu in eine Stadt gezogen ist und man hat Kinder oder ist auch gerade schwanger, dann ist man natürlich in der Situation, ja Mist, ich kenne eigentlich niemanden. Ich brauche aber gerade in den ersten Zeiten hat man so viele Fragen und Unsicherheiten in sich und da möchte man sich natürlich mal austauschen. Mhm. Und da war oder ist einfach diese Community wirklich großartig, weil es da wirklich gefiltert ist. Du kannst in deinem Umkreis schauen, welche Mamas gibt es, welche Kinder haben die, wie alt sind die. Das spielt natürlich auch eine Rolle, wenn man sich vernetzen möchte und so. Und das war echt super. Also ich habe die da damals kennengelernt, als ich hier hingezogen bin. Da war ich ja schwanger. Und da hat mir das tatsächlich für die erste Zeit richtig, richtig viel gebracht, weil ich einfach so meinen Austausch hatte, ne? Und Menschen kennengelernt habe oder Frauen, Mamas oder werdende Mamas kennenlernen konnte, die wirklich auch hier leben. Und das hat sich jetzt gezogen, also immer noch. Wir sind immer noch im Kontakt und ich habe darüber tatsächlich Mama-Freundschaften gefunden. Und das ist toll, weil die Kinder sich dann ja von Anfang an jetzt auch kennen. Und so habe ich mein eigenes Netzwerk hier in Berlin auch aufbauen können. Toll. Das war wirklich
super. Weil was mir eingefallen ist, was ich auch selber gerne mal machen möchte, es gibt diese Betreuungsform des Mütternetzwerks. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt, dass man quasi so eine Gruppe hat von, ich sag mal, 6 Müttern zum Beispiel, die sich dann von Anfang an regelmäßig mit ihren Babys treffen. Und am Anfang sind diese 6 Mütter mit ihren 6 Babys zusammen und verbringen Zeit. Und dann mit der Zeit ist immer eine Mutter weg. Also eine Mutter nutzt dann diese Zeit, wo sich die anderen treffen und macht irgendwas für die Arbeit oder was weiß ich, geht zum Friseur oder was auch immer gerade zu erledigen ist. Sozusagen, dass von Anfang an diese Gruppe zusammenwächst und dann immer 5 Mütter sich um insgesamt 6 Babys kümmern und das wechselt, dass man sozusagen sich zum Beispiel einmal pro Woche trifft und heute bin ich dran, nächste Woche bist du dran, übernächste Woche bist du dran. Und dass aber dieses Kind dann sich trotzdem geborgen und wohlfühlt, weil diese Gruppe so normal und so vertraut ist. Und das könnte man ja eigentlich auch durch diese App verwirklichen, dass man zum Beispiel in der Schwangerschaft andere Mamas oder werdende Mamas kennenlernt, wo man weiß, okay, diese Babys werden im ähnlichen Alter sein. Und dass man dann mit Hilfe von einem Mütternetzwerk sich dann auch beruflich wieder anfangen kann zu verwirklichen.
Ja, absolut. Im Endeffekt, ein
gutes Konzept, ja.
Ja, im Endeffekt haben wir oder ich tatsächlich auch mit meinen Bekanntschaften ja jetzt auch gemacht. Wir sind zu dritt, aber ja, so jetzt kam Corona leider dazwischen. Wir treffen uns dementsprechend nicht mehr. Mhm. Aber das war jetzt tatsächlich eigentlich das Modell, dass wir das jetzt auch mal in Angriff nehmen wollten. Auch dahingehend haben wir drüber nachgedacht, vielleicht die Mäuse gegenseitig mal beieinander übernachten zu lassen und so, wenn das dann klappt, auch tagsüber schon. Ja, das war jetzt tatsächlich genau das Modell, was wir angestrebt haben.
Schön. Also,
ja.
Ja, die Kinder, die wachsen ja so eng zusammen auf. Also meine Freundin mit Baby, wo ich immer sage, das ist der Babyfreund von Malia, die habe ich auch übers Internet kennengelernt tatsächlich. Und deshalb finde ich das unglaublich wertvoll, dass ihr dieses Netzwerk habt. Weil wir haben uns auch übers Internet kennengelernt und dann hin und her geschrieben. Und als wir uns dann das erste Mal persönlich getroffen haben, das hat sich ein bisschen angefühlt wie ein erstes Date. Weil dann natürlich die Frage war, okay, verstehen wir uns jetzt wirklich so gut schriftlich war und man kannte sich auch irgendwie schon so gut und dann sieht man sich aber zum ersten Mal, vielleicht auch wie bei euch, als ihr euch dann nach dem halben Jahr auf Mallorca getroffen habt.
Ja, vielleicht. Aber das ist ja auch wieder so ein ganz toller Pluspunkt für dieses Netzwerk Mom Unity jetzt zum Beispiel. Das ist einfach gerade in Corona-Zeiten unfassbar schwer für alle Schwangeren oder für alle frisch gebackenen Mamas, die jetzt gar nicht rausgehen können, wie, ich meine, ich war ja trotzdem bei PKIP und den ganzen Kursen, die es so gibt und habe noch Kontakte pflegen können. Das geht natürlich jetzt nicht und die Fragen und den Anschluss, den man hat, die gehen ja nicht einfach weg, nur wegen Corona und man kann darüber eben auch wirklich ganz toll dann sich sein Netzwerk aufbauen und dann hoffen, dass die neuen Blind Dates, die dann kommen werden, funktionieren.
Ja.
Weil irgendwann ist ja auch das vorbei, ne? Dass man sich nicht mehr treffen kann.
Ja, das wird bald hoffentlich vorbei sein, weil ich glaube, viele Mütter leiden auch sehr unter Einsamkeit am Anfang nach der Geburt, weil man ist den ganzen Tag mit einem kleinen Wesen, was noch nicht sprechen kann, hat aber trotzdem als erwachsene Frau Bedürfnisse, sich auszutauschen.
Das
dann ist das ein totales Plus, dass es diese Handys gibt. Auch wenn das natürlich auch wieder umstritten ist. Ich habe mich darüber jetzt damit mal beschäftigt, weil ich empfinde das wirklich als Riesenvorteil, dass wir die Handys haben. Und ich benutze auch mein Handy vor Malia. Also ich verheimliche das Handy nicht. Muss aber sagen, dass ich es insofern einschränke, dass ich eigentlich beim Stillen vorrangig am Handy bin. Sodass sie dann auch wirklich beschäftigt ist. Weil es ist ganz interessant. Ich habe gestern darüber einen Beitrag gehört mit einer Neurobiologin, die gesagt hat, dass es eben auch eine Gefahr gibt mit den Handys, dass quasi die Kinder ihre eigenen Emotionen nicht mehr adäquat gespiegelt bekommen, weil dann die Eltern ein versteinertes Gesicht haben, wenn die am Handy sind oder eben der Fokus der Eltern am Handy ist. So, klar ist das wahrscheinlich schwierig, wenn jetzt die Eltern permanent das Handy in der Hand haben. Das finde ich auch nicht gut. Aber andererseits finde ich es super, dass wir die Handys heutzutage haben, weil ich hätte nicht gern vor 30 Jahren frisch gebackene Mama sein wollen, die stundenlang das Kind an der Brust hat, alleine in der Drei-Zimmer-Wohnung ist und irgendwie keinen sieht, vor allem jetzt zu Zeiten von Corona.
Absolut. Ja, aber auch so, ich finde, das hat also so viel Hilfreiches ja auch, gerade für die Mütter. Ich habe mit meiner Schwester gesprochen, da gab es das noch nicht. Also sie hat sehr früh ein Kind bekommen. Und sie war da recht alleine. Da gab es auch dieses System der Hebammen noch nicht so, wie es heute ist. Das heißt, man ist da schon sehr alleine gewesen. Also ich finde das schon absolut wertvoll, das Internet zu haben. Das birgt natürlich auch immer wieder die Gefahr, dass man sich da ja über Google sozusagen. Aber trotzdem ist das absolut hilfreich. Und
ich weiß noch, als ich in Herpesbläschen an der Lippe hatte, als Malia 2 Monate alt war und ich sie aber ganz normal geküsst habe und mir dann eingefallen ist, oh, ich habe ja dieses Herpesbläschen und dann habe ich angefangen zu googeln und war dann heulend mit dem Telefon, weil mein Kind dann schon 1000 Krankheiten durch dieses Herpesbläschen bekommen hat, laut Google. Es ist aber nichts passiert bis heute.
Ja, ja gut, ne, das sind halt dann die negativen Sachen, aber ansonsten glaube ich, kann das sehr hilfreich sein.
Hättet ihr euch vor 10 Jahren da gesehen, wo ihr jetzt seid als Familie?
Nee. Sagen wir beide nee. Nein. Kann ich schütteln mit dem Kopf. Ich aber auch nicht. Also irgendwie kam im Leben doch immer vieles ganz anders. Also ich rede erstmal für mich. Ich habe nie so ein klares Ziel vor Augen gehabt und habe das sozusagen immer so lange verfolgt, bis es die Dinge kamen immer irgendwie ein Stück weit anders. Und immer, wenn ich mir was vorgenommen habe oder was anders vorgenommen habe, haben sich entweder andere Türen geöffnet oder das Leben hat eine neue Wendung gebracht oder es sind Dinge passiert, die nicht vorhersehbar waren oder so. Daher könnte ich das nicht bestätigen. Also ich für meinen Teil habe mich da auf jeden Fall nicht gesehen. Für mich war da noch vor 10 Jahren wäre auch alles offen gewesen, wie es 10 Jahre später aussieht. Hm. Also, ja, absolut. Wie bei dir auch, ne?
Ja, also, vor 10 Jahren war ich ja auch noch an einem ganz anderen Punkt. Da war ja gerade erst bei mir.
Da war Katja erst in der Pubertät gerade.
Aber ja, da war der Fokus von mir noch ganz weit weg. Also ich habe sogar, glaube ich, mit 18 noch gesagt, ich will vielleicht gar keine Kinder. Also da war ich noch ganz weit weg davon, ja.
Warst du vor 10 Jahren 18?
Nee.
Da auch gerade so, okay, dann lag ich mit meiner Pubertät ja gerade gar nicht so falsch.
Nein.
Ich stehe nicht ganz auf.
Wie alt
ich bin
bist
ja
du?
Jetzt 32.
Okay.
Aber ja, ja. Genau, vor 10 Jahren war es noch alles ganz weit weg hier.
Hast du, also ich glaube, herausgehört zu haben in dem Gespräch, dass du auch diesen Plan nicht genau, also der Plan ist dann erst entstanden, als du sozusagen damals gesagt bekommen hast, du darfst dir nicht so lange Zeit lassen, nicht über 30 hinweg wahrscheinlich, ne? Da ist dann sozusagen dieser Plan entstanden, oder wahrscheinlich der Gedanke erstmal.
Also ich habe ein Freundschaftsbuch meiner kleinen Schwester gefunden und da habe ich reingeschrieben, als ich 7 war und stand, wo siehst du dich mit 30? Und dann habe ich im Alter von 7 Jahren in dieses Freundschaftsbuch geschrieben, als Mutter und Ehefrau.
Ja gut, dann hast du das ja doch schon ziemlich akkurat so verfolgt.
Ja, also es ist natürlich etwas länger her als 10 Jahre, es war vor 20 Jahren. Aber vor 10 Jahren war natürlich meine Karriere im Fokus. Und vor 10 Jahren war ich 17 und wollte Schauspiel studieren.
Ich glaube, das ist auch sehr, also dass es zumindest wichtig ist, dass man erstmal ein gutes Gefühl hat, auch mit demjenigen oder mit derjenigen. Man weiß ja nie, was passiert innerhalb von 50 Jahren. Also, aber dass man auch ein Gefühl hat von, man kann sich das mit der Person wirklich vorstellen und die Person, also selbst wenn mal irgendwo was wäre, ja, in welcher Richtung auch immer, dass man das Gefühl hat, so okay, das ist trotzdem eine Familie irgendwie. Also es würde trotzdem eine schlüssige Familie bleiben und es ist nicht so. Ich habe noch nie jemanden geraten im Freundeskreis, weil es ist natürlich schon hier und da mal passiert, dass jemand im Freundeskreis schwanger geworden ist oder die Frage war, bekommen wir das Kind oder nicht. Ich habe noch nie jemandem gesagt, mach das nicht. Also im Gegenteil, ich habe ehrlich gesagt auch noch nie von jemandem gehört, dass er bereut hat, ein Kind zu bekommen, wenn es schon mal die Frau dann schwanger war. Und ich, also auch wenn das Paare waren, die relativ schnell wieder auseinandergegangen sind, fragt man sie später, ich sag mal jetzt pauschal 2-3 Jahre später, hast du es denn bereut, dass ihr es bekommen habt? Habe ich noch nie ein Ja gehört. Mhm. Also natürlich ist es aber ein ganz anderes Erlebnis, das als Familie zu erleben mit einem Partner, der passt und den man sich dafür vorstellen kann. Und wenn es halt auch, also Wunschkind hin oder her, aber wenn das sozusagen sowas ist, was man sich einfach als Paar gut vorstellen kann. Ich glaube schon, dass das einen großen Unterschied darstellt. Wobei ich sagen muss, wie gesagt, im Freundeskreis ist noch nie, auch bei Alleinerziehenden gewesen, also wenn man da die Frage gestellt hat, hat keiner oder keine von denen gesagt, naja, ich hätte es vielleicht dann doch lieber nicht bekommen wollen, sondern einfach alle wahnsinnig verliebt, auch wenn dann mal der Partner nicht mehr da war oder vielleicht auch nicht mehr da sein wollte. So,
ja. Ich glaube nicht, wenn man am Ende seines Lebens steht mit 90, dass man dann sagt, ich bereue es, ein Kind bekommen zu haben oder ich bereue es, meine Kinder bekommen zu haben. Ich glaube, man sagt dann eher, ich bereue es, zu viel gearbeitet zu haben. oder so. Oder ich bereue es, zu wenig Zeit mit meinen Kindern gehabt zu haben. Ich muss auch, um von vorhin das aufzugreifen, sagen, Hut ab vor allen Alleinerziehenden. Meine Mutter war auch alleinerziehend mit zwei Kindern. Also ich habe noch eine Schwester. Und jetzt, wo ich selber ein Baby habe mit Mann, verneige ich mich vor meiner Mutter, wie sie das alleine so gestemmt hat, als arbeitende Frau mit zwei Kindern. Ne? Ja, also ich muss echt sagen, wenn man ein Kind plant, dann ist es wirklich wichtig, dass man sich überlegt, ist es der Papa, ist es die Mama wirklich für mein Kind? Wenn man aber ungeplant schwanger wird, dann habe ich großen Respekt, wenn man sich für das Leben entscheidet. Und ich glaube auch, dass man es nicht bereuen wird.
Wir haben auch ein gutes Verhältnis zu unseren Eltern jeweils, aber das gibt es natürlich auch anders. Und jetzt mein Großvater beispielsweise, also mein zugeheirateter Großvater, ist eigentlich mein leiblicher, aber gefühlt mein eigentlicher Großvater, ist mittlerweile auch schon verstorben, aber der hat mit seinem Sohn keine so schöne Geschichte gehabt. Der hat dann irgendwie, also im hohen Alter, als er dann irgendwann mal gesagt hat, er geht in Rente, hat er sich eine wahnsinnig erfolgreiche Selbstständigkeit aufgebaut und war also wirklich gut situiert, hat aber auch alles von null aufgebaut so und hat dann seinem Sohn, den er aber auch immer gehegt, gepflegt, verwöhnt hat, mit Betonung auf verwöhnt, der Sohn hat ihm an sich, dem er alles dann überlassen hat, also seine ganze Firma und all das, was er sich erarbeitet hatte, und das war wirklich viel. Und der Sohn war einfach, der hat dann plötzlich schlechte Charakterzüge bekommen und hat dann gesagt, so, naja, der nimmt jetzt das Geld und den Erfolg und kauft sich Yachten, geht nur noch in Puff und geht ins Casino und naja, hat eigentlich alles in Grund und Boden gewirtschaftet, hat seinen Vater beschimpft als Bettler. Eigentlich hatten die ein Abkommen sozusagen auch für sozusagen dieses letzte Lebensviertel. Und aber es ist schade, ne? Also das, da musste ich so oft drüber nachdenken, dass der so, mein Großvater war so wahnsinnig traurig und enttäuscht in seinem letzten Lebensviertel über seinen Sohn, über diese Entwicklung, die sein Sohn genommen hat. Und ja, aber also wenn man ihn gefragt hätte, dann hätte er wahrscheinlich dazu auch nicht gesagt, dass er es bereut, so in dem Sinne. Ne? Aber das war einfach, das Verhältnis war nicht mehr da. Ich weiß gar nicht, wie man sowas, also wahrscheinlich, dann müsste man wahrscheinlich in einem anderen Podcast aufnehmen. Ja. Aber wie man sozusagen so auf Dauer eine gute Beziehung zu seinen Kindern behält, ist auch, also finde ich so ein Thema, wo ich ganz oft drüber nachdenke, wenn ich auch Filme gucke. Was haben wir gesehen? Betonrausch, ne? Ja, Entschuldigung, das ist ein Beispiel für mich. Also da geht dieser Junge mit, also geht dann irgendwie raus. Hat er studiert? Nee, hat er nicht, ne? Nee, ich glaube, der ging nach der Schule sozusagen von zu Hause weg und hat eigentlich ein gutes Verhältnis zu seinem Vater und entwickelt sich zu einem totalen Arschloch, muss man leider sagen. Und dann auch so dann ist immer die Frage, wie verhält sich das dann zu der Familie und alles? Und ich frage mich manchmal, kann man das eigentlich beeinflussen? Ja, nein. Also man kann ja dem Kind eigentlich nur bestimmte Werte vermitteln und da sein irgendwie so, aber na gut, es würde wahrscheinlich zu weit führen, ne? Aber es ist sowas, worüber ich ganz viel nachdenke, was man machen kann, um auch ein gutes Verhältnis zu dem Kind zu behalten, ohne es jetzt und trotzdem dem Kind viele Freiheiten zu lassen und so und naja,
Keine Ahnung. Das ist also ein ganz schwieriges Thema. Ich denke darüber tatsächlich auch viel nach. Also, was du gesagt hast über deinen angeheirateten Opa, das hat mich ein bisschen an eine Geschichte aus der Bibel erinnert, der verlorene Sohn. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist eigentlich eine ganz krasse Geschichte. Es geht um einen Vater, der hat zwei Söhne und der eine Sohn läuft so völlig aus dem Ruder und lässt sich sein Erbe auszahlen vom Vater und verlässt das Elternhaus und feiert ohne Ende und reist durch die Welt. Und der andere Sohn bleibt permanent beim Vater, unterstützt den und lässt sich nicht das Erbe auszahlen und ist so total treu. Und nach ein paar Jahren kommt dieser verlorene Sohn quasi wieder und ist pleite. Und der Vater liebt ihn aber trotzdem. Und dann fragt irgendwie der Sohn, der da geblieben ist beim Vater, ja, ich war immer treu und bin immer bei dir geblieben. Warum liebst du denn diesen Sohn noch, so der abgehauen ist? Naja, also ich glaube, diese Geschichte ist sehr tiefgreifend aus der Bibel, absolut, mehrere tausend Jahre alt. Aber es zeigt halt zum einen, dass man als Kind, dass man als Eltern sein Kind so liebt, fast bedingungslos. Und ich glaube auch, dass dein angeheirateter Opa den Sohn wahnsinnig geliebt hat und dass er am Ende seines Lebens wahrscheinlich nicht gesagt hat, er bereut die Existenz überhaupt des Kindes, sondern wirklich eher, er bereut die Entwicklung.
Sonst hätte ihn das auch gar nicht so wütend machen können und so traurig, ne? Das ist einfach eine wahnsinnige Enttäuschung. Du hast aber recht mit dem, was du sagst, ne? Am Ende, diese ganzen Emotionen, die in ihm auch immer wieder aufkamen in Bezug auf seinen Sohn, waren ja auch nur da, weil natürlich eine tiefe Verbundenheit auch da war und irgendwie wahrscheinlich doch eine Liebe, die man nicht verliert. Das ist ja sein eigenes Fleisch und Blut und ja, klar.
Also je größer die Liebe, umso größer auch die Verletzlichkeit, denke ich. Wie ist das denn weitergegangen mit deinem Opa? Also haben die sich nochmal versöhnt, bevor dein Opa gestorben ist? Oder ist das bis heute irgendwie so ungeklärt?
Sein Sohn hat es leider so übertrieben, dass er vorzeitig verstorben ist.
Der Opa selber gestorben ist.
Absolut, genau so, ja. Und hat es auch nicht geschafft, irgendwie damit nochmal ins Reine zu gehen vorher. Was sehr schade war, wobei im Prinzip war es ein bisschen so, ich habe natürlich auch die Rolle seines Sohnes dann übernommen als Enkelkind zwar, aber ich war halt immer da, ich habe sozusagen dann auch alles für meine Großeltern gemacht und habe halt alles für die geregelt und ich bin halb Franzose, das heißt, ich bin dann auch immer nach Frankreich gefahren und war eben doch sehr präsent auch für meine Großeltern da, bin es auch immer noch ein Stück weit. Und mein Großvater ist dann später auch verstorben, natürlich auch leider mit dieser ungeklärten Situation. Es fühlt sich, glaube ich, auch immer später besser an, wenn man über so eine Dinge nochmal ins Reine bekommt, ne? Vorm Ende. Und sein Sohn hat ihm aber leider natürlich durch dieses frühe Versterben dann auch diese Möglichkeit genommen, da vielleicht nochmal in irgendeiner Form reinen Tisch zu machen oder zu sagen, so, ja, okay, das sind vielleicht Dinge passiert, die nicht hätten passieren dürfen oder die passiert sind, aber gut, kann man das irgendwie hinter sich lassen oder irgendwie einen Haken drunter machen, welcher Form auch immer. Ließ sich leider nicht klären.
Das finde ich unglaublich traurig.
Nee, das war keine schöne Geschichte. Vor allem, es war so, das gehört eigentlich gar nicht hier rein, aber ich möchte das jetzt einfach das Ganze mal so ein bisschen ins Positive wieder zu bringen. Mein Großvater war für mich ein ganz großartiger Mensch mit ganz, ganz tollen Werten, der mir wahnsinnig viel mitgegeben hat. Deswegen ist es für mich auch so unverständlich, dass der Sohn so, ich sag's mal vorsichtig, missraten ist, weil mir als sein Enkelsohn, ich habe damit die beste Zeit meines Lebens verbracht und sehr, sehr viel tolle Dinge, viel Vertrauen geschenkt bekommen. Mein Vater, mein Großvater war ein totaler Abenteurer und hat mich auch Abenteuer erleben lassen und das auch auf eine Art und Weise, die ich so, ehrlich gesagt, in meiner Jugend von keinem anderen erlebt habe. Daher, also ich habe wahnsinnig viel daraus bezogen bekommen und er ist danach auch nicht komplett verbittert. Also das muss man auch sagen. Er hat dann einfach irgendwann mal für sich gesagt, so gut, okay, ich möchte dieses Thema nicht mehr so viel präsent haben auf dem Tisch. Für mich ist das erledigt, der macht jetzt seins und das ist quasi nicht mehr so richtig mein Sohn und ich möchte auch, also der hat da sein positives Denken trotzdem nicht verloren, er hat seinen Humor nicht verloren, also das hat der Zweite Weltkrieg nicht geschafft und auch dieser missratene Sohn nicht, also er ist trotzdem noch positiv durchs Leben gegangen. Auch wenn es eine traurige Geschichte ist, also er ist nicht mit totaler Verbitterung gestorben, dann das nicht.
Er wird ja auch durch dich dann ganz viel Positives erfahren haben. Dadurch, dass du dann als Enkelsohn so dermaßen da warst. Ja, Wahnsinn, wahnsinnig tiefgehende Geschichte. Also ich habe auch eine ganz besondere Beziehung zu meinen Großeltern, also besonders zu meiner Oma. Ich habe gestern erst 1,5 Stunden mit meiner Oma wieder telefoniert. Es ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist dann was für den Podcast Grandmother and Actress. Genau, ja. Den muss ich dann wann werde ich in 12 Jahren, wenn ich dann Oma werde?
Aber das ist schon irre, ne? Auch so diese 2 Generationen dazwischen. Es ist ja dann auch nochmal so auch ein ganz wichtiger Faktor für so ein Kind. Also Mutter, Oma und also so, ne? Also dieses Großeltern-Thema. Großeltern sind ja auch nicht wichtig für so ein kleines Kind. Also, ja.
Ja, Wahnsinn. Also ich hatte auch Oma und auch Uroma und habe mir das immer für mein Kind gewünscht, dass ich quasi so jung Mutter werde, dass mein Kind das auch noch mitbekommt. Und das ist jetzt auch tatsächlich so. Und das finde ich unglaublich wertvoll, weil da ist so viel Wissen bei der alten Generation. Also die Oma meines Mannes ist alleine von Breslau nach München gelaufen, als sie 6 Jahre alt war, also auf der Flucht, mehrere 1000 Kilometer. Und die kann einfach uns, aber auch unserem Kind nochmal was ganz anderes mitgeben.
Ich denke ganz oft, man muss sowas auch festhalten. Also wenn man die Möglichkeit hat, ne? Also was du jetzt so ein Stück weit für dich verewigst, für dich als Mama, so einen Podcast zu haben, ist auch wahrscheinlich in 10 Jahren total interessant für deine Tochter zu hören oder also auch so überhaupt so für sich festzuhalten. Ne? Das, was du auch vermeintest aus deinem, was war das, aus deinem Freundschaftsbuch,
ja.
dein Wunsch, sowas ist so, das ist schon wertvoll. Und ich, also ich, gerade bei Großeltern denke ich auch so, ah Mann, ich hätte so gerne mehr festgehalten von meinem Großvater noch, weil das so, ähnlich wie du es gerade geschildert hast von deiner Familie, es ist so, wird so viel übermittelt und so viel, es wurde so viel gelebt und so viel auch, also so Dinge gelebt, die wir wahrscheinlich, was weiß ich, unsere Generation erlebt jetzt Corona und was weiß ich, was noch auf uns zukommt. Natürlich gibt es vielleicht auch noch was kommt, aber da ist so viel gewesen und so viel, was man da vermitteln kann und festhalten kann, was sich auch lohnt festzuhalten für die, für sich selber und auch für andere. Also das ist, naja, nicht nur historische Zeitzeugen, sondern eben natürlich auch so Dinge, die in der Familie einfach auch die Person selber, aber auch vielleicht Familie irgendwie prägen in positiver Art und Weise. Ja. Und
die eigene Identität damit. Weil ich bin auch der Meinung, dass es uns als Menschen, die wir jetzt leben, prägt, was unsere Großeltern erlebt haben, was die für Ängste durchgestanden haben und sowas. Also ich erinnere mich gerade an meine Uroma, die schon verstorben ist. Die hat die Bombardierung Dresdens miterlebt und ist dann schwanger mit einem kleinen Kind noch aus Dresden zu Fuß abgehauen, zu ihren Verwandten nach Radeberg. Und dann hat sie aber auch erlebt, wie die Russen kamen. Und dann hat sie sich mit dem kleinen Kind auf dem Arm auf das Fensterbrett gestellt, bei geöffnetem Fenster, und hat sich gedacht, wenn die Russen jetzt hier reinkommen in das Zimmer und das Zimmer stürmen, dann springe ich runter mit dem Kind. Und ich werde nie vergessen, wie meine Uroma mir das erzählt hat. Und ich wünschte im Nachhinein, ich hätte das irgendwie gefilmt.
So ähnliche Geschichten hat mein Großvater auch erzählt aus der Periode. Und aber auch, ich sag auch alles mit einer, das, was vorhin schon meinte, nicht Verbittertheit, sondern so, also wirklich das einfach erlebt und teilweise auch daraus positive Schlüsse fürs Leben gezogen im späteren Verlauf dann. Und aber genau, das sind so Dinge, die kann man, also die sind wahnsinnig wertvoll, wenn man sie mal festgehalten hat. Ja. Also ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Das ist auch das, was ich meinte. Es sind jetzt harte Themen.
Ja, total.
Können wir noch mal abbiegen zum Abschluss?
Ja, wir biegen nochmal ab.
Noch was
wir sagen
dein siebenjähriges Ich hat sich gewünscht, ein Kind und einen Ehemann. Ihr seid also verheiratet auch?
Ja, wir sind verheiratet.
Ja, dann hast du alles gekriegt, was dein siebenjähriges Ich wollte. Sich
wünschen. Ja, und noch Karriere dazu, also noch Unternehmerin geworden dazu und Schauspielerin. Eben.
Ja.
Nicht nur Hausfrau und Ehefrau und Mutter.
Ich bin keine Hausfrau. Ich bin nicht die West-Hausfrau mit einer blonden Föhnfrisur gewesen, geworden, die perfekt alles immer geputzt hat und sich dann nochmal, bevor der Mann von der Arbeit nach Hause kommt, nochmal umzieht und die Föhnfrisur nochmal erneuert und den Kindern schöne Kleider anzieht und dann dem Mann.
Mit dem warmen, selbstgekochten Essen auf dem Tisch.
Genau, das bin ich leider nicht.
Ach, muss man ja auch nicht sein.
Nee. Aber was auch noch witzig ist, um die Kurve zu bekommen zu diesem harten Thema, wir erleben ja auch gerade eine Krise, also wir erleben gerade die Corona-Krise, aber wir werden unseren Enkelkindern dann erzählen, wie wir uns TikTok installiert haben während der Krise und den ganzen Tag im Alter von Ende 20, Anfang 30 irgendwelche TikTok-Tänze gelernt haben.
Ich finde es großartig, es ist so leicht, gerade in solchen Zeiten braucht man irgendwas, was einfach leicht ist und unterhält und irgendwie ablenkt. Und das ist, ich finde das ganz amüsant.
Ich auch. Ja. Und vor allem endlich mal einen Grund zu haben, die Jogginghose wegzulassen oder sich mal zu schminken. Und wenn es nur für TikTok ist. Gut. Ja, dann, wir haben jetzt schon sehr lange gesprochen.
Ja.
Würde ich sagen, lass uns mal zum Ende kommen. Ich finde, das war ein fantastisches Gespräch. Vielen lieben Dank.
Ja, können wir dir zurückgeben. Also es war sehr, sehr angenehm und könnten jetzt auch noch weiterreden.
Vielleicht ergibt sich ja noch mal eine neue Folge irgendwann in Zukunft. Wenn Ocean dann in die Schule kommt. Oder
die Corona-Krise geht noch weiter und wir machen auch noch einen Podcast und dann wirst du auch unter unseren ersten 10 Gästen sein. Das versprechen wir dir.
Dankeschön. Ja, gerne. Dann macht ihr dann... Father and and actor.
Entweder so oder, also mir wurde schon gesagt, ich soll so einen Bau-Podcast machen. Also das sozusagen, weil ich ja so viel mit im handwerklichen Bereich auch mache, dass ich da was in die Welt rufen soll. Das wurde mir schon öfter jetzt geraten und ich soll es doch machen, weil das was ist, was noch nicht so häufig existiert.
Raff, der Baumeister.
Ja, sowas, genau. Ja, so, genau. Bob, der Baumeister, ist da gefallen. Und das könnte man natürlich immer noch überlegen. Ich tue mich im Moment noch ein bisschen schwer, weil ich schon so viel jetzt irgendwie noch hin und her hier so viel zu tun habe. Aber an sich wäre das eine Sache, die noch irgendwie vielleicht irgendwo eine kleine Lücke bedienen würde.
Als wir unsere Firma gegründet haben, da habe ich tatsächlich einen Schrank aufgebaut in unserem neuen Creative-Büro. Ja. Den habe ich mit eigenen Händen aufgebaut. Und darüber kann ich euch in einer ganzen Podcast-Folge dann berichten.
Ja, mega.
Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Auf Instagram findet ihr mich unter mami.and.actress.podcast. Bleibt gesund und alles Liebe.